wenn Gott mir die Gnade gibt, das Lob zu ertragen, was vorhin hier gesagt wurde, ohne hochmütig zu werden, dann ist es diesem Gott auch ein kleines, mich jetzt zu der Bibelstunde zu bevollmächtigen. Bedeutendster Gegenwartautor oder einer der bedeutendsten, das ist ja schon was. Es ist gut, dass es mal gesagt wird, nicht? Aber unser Gott, der hat den Heinz Schumacher sehr schnell klein, wenn er hochmütig wird. Da braucht nur mal am Auto was passieren, dann stehe ich ganz dumm auf der Autobahn. Oder ich finde mich auf dem Stuhl des Zahnarztes wieder. Gott hat viele Wege, einen vom Hochmut zu heilen. Nun, liebe Geschwister und Freunde, es ist mir eine Freude, hier an Pfingsten sein zu dürfen, wie es Gott in diesem Jahr so gefügt hat. Unser Thema: Namen und Wesen des Heiligen Geistes. Es gibt ja eine Reihe von Namen des Heiligen Geistes im Alten und Neuen Testament. Ich hatte da seinerzeit ein Konzept mit 14 Namen. Ich habe eine Kurzfassung ausgearbeitet für den heutigen Tag. Ich will Sie nicht mit 14 Namen des Heiligen Geistes quälen, sonst wäre das keine Sonntagspredigt, sondern eine lange Bibelstunde, sondern will nur auf 4 wichtige Zusammenhänge hinweisen. Vorab ein Wort aus Johannes 7, Vers 39. Die Bibel erklärt uns allen Ernstes, es gab eine Zeit, da war der Heilige Geist noch nicht da. Johannes 7, Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir tun ja auch in vielen christlichen Pfingstliedern so, als wäre der Heilige Geist noch nicht da. Professor Streuter hat das immer beanstandet in seinen Schriften. Da singt die gläubige Gemeinde Pfingsten für Pfingsten, o Heiliger Geist, nun komm doch endlich, nun kehr doch bei uns ein, während sie doch durch ihre bloße Existenz tagtäglich beweist, dass dieser Geist in uns ist, sonst gäbe es ja keine Gemeinde der Glaubenden. Der Geist ist heute da. Ja, ich vermisse allerdings auch in den Liederbüchern, dass unter Pfingsten, da sollten viel mehr Danklieder stehen. Dank dem Vater, dass du uns den Geist gegeben. Vielleicht sind ein paar begabte Dichter, die mal solche Lieder dichten können, à la Paul Gerhardt. Nicht immer nur bitten, bitten, komm, 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 er ist doch da. Das war vor der Verherrlichung und Erhöhung Jesu. Nun ist der Geist da seit den heilsgeschichtlichen Ereignissen von Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 10. Vorab noch eine kurze Frage. Meinen Sie, dass es wohl von Bedeutung ist, welch ein Geist einen Menschen in seinem Innern bewohnt und beherrscht? Das ist von erheblicher, außerordentlicher Bedeutung und Wichtigkeit. Da geht es nicht nur um ein paar Gefühle und Emotionen, ob wir happy sind oder nicht, sondern welcher Geist uns erfüllt und bewohnt und beherrscht, ist von außerordentlicher Bedeutung. Ich dachte heute früh, das musst du mal an einem Negativbeispiel klar machen. Und das Negativbeispiel heißt Adolf Hitler. Den erfüllte ein Geist des Hasses, besonders gegen Gottes Volk und Gottes Heilsträger. Ein Geist unbändigen Hasses, so dass er durch seine Reden ein ganzes Volk oder halb Europa in diesen Hass hineinziehen konnte, so dass es hieß, die Juden sind an allem schuld, und das hat man weithin ihm dann auch geglaubt. Ein Geist des Hasses, und das war ja nicht nur eine Schimpferei, wenn er bloß geschimpft hätte und weiter nichts gemacht, na ja, es schimpfen viele mal. Aber er hat das ja in die Tat umgesetzt, bis zu all den grausamen Verfolgungen, und 55 Millionen Tote des Zweiten Weltkrieges haben letztendlich darunter gelitten, und die anderen alle, die Leidtragenden, Verwundeten und so weiter. Welch ein Geist in uns wohnt, ist von erheblicher Bedeutung. Und nun darf in uns Gottes Heiliger Geist wohnen, und dann gibt es auch entsprechende Taten, entsprechende Gesinnung. Nun wird an Pfingsten viel vom Heiligen Geist geredet, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mal Gedanken darüber machen heute früh und uns vom Wort einiges sagen lassen. Was ist denn das nun für ein Geist? Wie gesagt, 4 Zusammenhänge. Erstens, der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist. Zweitens, der Heilige Geist ist ein Geist des Gerichts und ein Geist der Gnade. Drittens, der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. Viertens, der Heilige Geist hat zwei bestimmte Namen in den Abschiedsreden Jesu, nämlich Geist der Wahrheit und Paraklet. Erstens, der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist. Da gibt es ja die bekannte Stelle in Jesaja 11, 1 und 2, die ich lesen möchte. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, das war der Vater Davids, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes oder Jehovas, des Unwandelbaren, des ewig Seienden, des Unveränderlichen. Luther und die revidierte Elberfelder sagen des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Unwandelbaren, des Herrn. Ein siebenfacher Geist, und diese sieben Geister Gottes werden uns hier sogar mit Namen genannt. Auch in Offenbarung 1, Vers 4 ist die Rede von den sieben Geistern Gottes. Am Anfang der Offenbarung, in Kapitel 1, werden die Gemeinden gegrüßt von Gott dem Vater, von den sieben Geistern und von Jesus. Manche Ausleger meinen, in Offenbarung 1, Vers 4 handele es sich um sieben kosmische Elementargeister, so hat man das schon ausgedrückt. Ich glaube das nicht, und zwar deswegen nicht, weil es dort ausdrücklich heißt, Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gnade und Friede von den sieben Geistern, Gnade und Friede von Jesus. Kosmische Elementargeister, was immer man darunter verstehen mag, die bringen mir nicht Gnade und Friede ins Herz, aber Gottes Heiliger Geist. In einer Woche ist ja Trinitatis, Dreieinigkeit. Manche tun sich so schwer mit diesem Begriff. Ich freue mich einfach daran und freue mich, dass ich in Johannes 15, 26 die ganze Trinität beieinander finde. Ich werde den Vers nachher lesen. Johannes 15, 26. Drei Personen, einer kann den anderen senden und doch eines im Wesen, in der Gesinnung. Ich meine aber, wie man von der Dreieinigkeit der Gottheit redet, so könne man auch reden von der Siebeneinigkeit des Heiligen Geistes. Sieben Geister Gottes, Jesaja 11, Vers 2, Offenbarung 1, Vers 4, und doch ein Geist. Philbert, der Atomphysiker, hat ein Buch geschrieben, der Dreieine, und hat da die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Geist, diese Dreiheit, hat er in Beziehung gesetzt zu allen möglichen Dreiheiten, auch in der uns umgebenden Schöpfung. Als Physiker hat er ja einen Blick dafür. Ja, wenn Gott ihm die Gnade schenken würde, dann könnte ja der Bernhard Philbert auch mal ein Buch schreiben über, mit dem Titel Der Siebeneine. Und könnte dann ja versuchen, die Siebenheit des Heiligen Geistes auch in der uns umgebenden Natur und Schöpfung wiederzufinden. Vielleicht würde er da auch auf etliches stoßen. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Naturwissenschaftler von Haus aus. Sieben Geister, ein Geist. Nebenbei bemerkt, am Anfang von Jesaja 11 und am Anfang von Jesaja 42 und am Anfang von Jesaja 61 ist jeweils die Rede von Jesus. Ich behaupte kühn und frei, was ich eben gelesen habe. Jesaja 11, 1 und 2, das geht auf Jesus. Niemand anders ist gemeint als Jesus. Und das kann man sogar beweisen, wie man beweisen kann, dass 2 mal 2, 4 ist. Durch die neutestamentlichen Zitate eben dieser Stellen. Hier haben wir dann in Jesaja 11, wenn Sie weiterlesen, haben wir da gleich anschließend den Blick auf das kommende Reich des Messias, das messianische Friedensreich auf Erden und die damit verbundenen Gerichte. Da heißt es dann, Jesaja 11, Vers 4, er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauche seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und auch dieses Wort geht auf Jesus. Das wird uns ja bewiesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Jesus wird den Gesetzlosen mit dem Hauche seiner Lippen töten. Lesen Sie mal wieder Jesaja, suchen Sie Jesus, finden Sie Jesus. Gerade Jesaja ist ein wunderbarer Prophet, wo wir auf Schritt und Tritt Jesus finden. Jesaja 11, Jesaja 42, Jesaja 61, jeweils am Anfang Jesus. Und jedes Mal wird als erstes betont, dass auf Jesus der Geist ruht. Er ist der Geistgesalbte und deswegen heißt er ja auch Christus oder Messias, was auf Deutsch der Gesalbte bedeutet. Und achten Sie mal drauf, wie dann aus diesen Jesaja-Worten im Neuen Testament zitiert wird. Was im Alten Testament auf Yahweh oder Jehova geht, das ist in vielen Stellen für Jesus geschrieben, trifft auf ihn zu. Yahweh, das kann der Vater sein, aber auch der Sohn. An vielen Stellen ist es der Sohn. Und so haben unsere Brüder und Väter und Lehrer, Karl Geyer, Adolf Heller, mit Recht immer wieder vom Jehova Christus geredet. Suchen und finden Sie mal den Jehova Christus allein schon im Alten Testament. Das ist ein köstliches Bibelstudium. So auch zu Anfang von Jesaja 42. Das geht wiederum auf Jesus, den Geistgesalbten. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das ist also nicht eine Nebensächlichkeit, ob jemand den Geist Gottes besitzt, auch bei uns nicht. Wir nennen uns Christen oder werden so genannt. Und warum dürfen wir uns so nennen? Christen sind Leute, die das Chrisma empfangen haben. Chrisma, das ist die Salbung mit dem Geiste Gottes. Der erste Johannesbrief spricht darüber im zweiten Kapitel. Ihr habt das Chrisma empfangen, ihr habt die Salbung empfangen. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann kann man sich nur dann eigentlich Christ nennen. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Dass mit dem Wort Christ und christlich ein Riesenmissbrauch getrieben wird, das hat sich ja wohl inzwischen herumgesprochen. Was nennt sich alles christlich? Was nennt sich alles christlich? Ist das alles vom Geiste erfüllt und getrieben, bis hin zu Parteien mit dem C vorne dran? Wäre ja schön, wenn das alles vom Geiste Gottes bestimmt wäre. Also Jesaja 42, auch da ist von Jesus die Rede. Mein Knecht, mein Auserwählter, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird nicht schreien und nicht rufen, auch seine Stimme, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier haben wir wieder den gewaltigen Gegensatz zwischen Hitlergeist und Jesusgeist, Geist des Gottes Israels. Der Hitler hat in Deutschland gelehrt und propagiert. Die Älteren haben es ja noch in den Ohren, diesen Schreier. Der hat so laut geschrien und so toll geschrien, dass ich da heimlich gelauscht habe als 10-Jähriger. Eigentlich sollte ich ja abends schon ins Bett, aber da hielt mich's nicht mehr im Bett. Nur raus und gehört, was ist denn das für einer? Der hat Vollmacht, der predigt nicht wie die übrigen Parteiführer und Schriftgelehrten, der hat Vollmacht. Leider war das aber eine Vollmacht des verbrecherischen Hasses, eine Vollmacht verbrecherischen Hasses und schrecklicher Verblendung. Erstens, wir sind die Herrenrasse und viel besser als alle anderen natürlich. Und zweitens, weil wir die Herrenrasse sind, haben wir natürlich das Recht, wir nehmen es uns einfach, die anderen gehören alle ausgerottet. Vielleicht noch mit Ausnahme der Engländer, denen fühlte sich Hitler so ein bisschen doch auch als arische Rasse zugewandt. Also den Engländern geben wir das Wasser, das Meer, die Ozeane und wir nehmen uns den Rest, die Landmassen. Und so verteilen wir uns das. Hat nicht geklappt. Also dieser Ausrottungsgeist, dieser verbrecherische Geist des Hasses, der erstens sagt, wir sind viel besser und wertvoller und zweitens die schreckliche Folgerung zieht, weil das so ist, was ja sowieso schon mal nicht stimmt, deshalb dürfen wir alle anderen ausrotten. Genau diametral entgegengesetzt der Geist Jesu Christi, der Geist Gottes. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wo Armes und Elendes ist, wir alle sind ja glimmende Dochte nach Arthur Mohl, das was noch übrig geblieben ist vom Sündenfall, dass der Geist Gottes wenigstens einen kleinen Anknüpfungspunkt bei uns findet, unser Menschengeist. Und diesen glimmenden Docht, da sagt der Herr Jesus nicht, mit dir ist nichts los, also du kommst in die Hölle und nie wieder raus, sondern er nimmt sich unser an. Aber zurück zu Jesaja 11, der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist. gut darstellbar im Bilde des siebenarmigen Leuchters. Ich hätte ihn fast mitgebracht, aber ich dachte, lass das mal. Erstens, die auf den hinteren Bänken sehen das nicht, wenn ich das hier vorhalte. Und zweitens kann sich jeder von uns einen siebenarmigen Leuchter gut vorstellen. In der Mitte ein Arm und dann von der Mitte nach außen ein Doppelarm, noch ein Doppelarm, noch ein Doppelarm. Ich habe zu Hause einen solchen und er hat ein exzellentes Plätzchen in meinem Zimmer. Da steht er und da bleibt er stehen. Nämlich, ich habe eine Hitlerbiografie von Joachim Fest. Ein dickes Buch, nicht das Taschenbuch, sondern die Originalausgabe in einem Kartonschuber. Da oben drauf steht der siebenarmige Leuchter Israels. Der Gott Israels siegt über den Hitlergeist auf der ganzen Linie. Da bleibt er stehen, solange ich für dieses Zimmer zuständig bin. Das ist eine Symbolik und das haben wir ja in der Geschichte dieses Jahrhunderts erlebt. Also wenn wir uns den siebenarmigen Leuchter vorstellen, in der Mitte ein Arm. Und so haben wir es ja auch gelesen in Jesaja 11. Zunächst ist die Rede von einem Geist, der Geist des Herrn, Jahwes oder Jehovas. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Durch den bin ich überhaupt erst in der Lage zu sagen, Herr Jesus, sagt Paulus einmal, 1. Korinther 12, Vers 3. Durch diesen Geist bin ich in der Lage zu sagen, verbindlich, glaubwürdig zu sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr. Das kann man nicht ohne den Heiligen Geist. Plappern natürlich, aber nicht verbindlich als Bekenntnis sagen. Sogar dann, wenn es mir Nachteile oder vielleicht sogar Verfolgung einbringt, dann zu sagen, Jesus ist mein Herr, dazu stehe ich. Und ich habe es schon oft gesagt, auch in diesen Tagen, da können wir nicht so unverbindlich, so eher ohne Trauschein machen, da können wir nicht sagen, na ja, Herr Jesus, probieren mal ein bisschen, halte ich mich zu den Frommen, wenigstens mal sonntags, sondern da gilt es irgendwann im Leben ein verbindliches Ja zu sagen, Herr, ich gehöre dir. Und ich sage nochmal, was ich gestern sagte, dazu müssen wir nicht warten, bis Billy Graham des Weges kommt. Wer weiß, wann der nochmal kommt, wenn er überhaupt kommt. Muss auch nicht pro Christ Evangelisation nächstes Jahr abwarten. Das können wir heute tun, dass wir uns verbindlich dem Herrn hingeben. Muss nicht unbedingt mit Blut dich dem Herrn verschreiben, wie das manche Gottesmänner meinten, tun zu müssen. Ich finde dazu keine Anweisung in der Schrift. Manche haben sich Blut abgezapft und dann mit einer Feder, ich gehöre Jesus, das musst du nicht machen. Aber ein verbindliches Gebet kann man heute noch sprechen. Heute, Pfingsten eignet sich sehr gut und die Lahö auch. Ich lade freundlich dazu ein, im eigenen Interesse. Mit Jesus können wir nicht spielen und wir können seinen Heiligen Geist nicht empfangen, wenn wir nur rumspielen und probieren, so ein bisschen fromm sein, sondern nur, wenn wir einmal Ja sagen dem Gott, der in seiner Liebe um uns wirbt. Kinder aus frommen Elternhäusern haben es da besonders schwer. In einem frommen Elternhaus aufzuwachsen ist eine besondere Gnade, birgt aber auch besondere Gefahren. Ich weiß alles von den Tischgesprächen der Eltern, da weiß ich genau, was der Pastor unserer Gemeinde dauernd für Fehler macht, wo er in der Lehre irrt, der im Nachbardorf ist auch nicht viel besser, der macht wieder andere Fehler und da sind zerstrittene Heilige und da und da und da, ich kenne all die Fehler, ich kenne vielleicht auch die Bibel und bin nur erleuchtet, aber nicht entschieden. Das ist eine ganz große Gefahr, die Verwechslung von Erleuchtung und Entscheidung. Dafür möchte ich sehr warnen. Wir können eine wunderbare Bibelkenntnis haben, alle 12 kleinen Propheten nur so runterschnurren, das geht blitzschnell und sind doch nicht bekehrt und sind doch nicht wiedergeboren und sind immer ausgewichen vor der letzten Entscheidung. Das sind die Leute, die nur erleuchtet sind, von denen Hebräer 6, 4 bis 6 sagt, die können jederzeit zurück, die können jederzeit abfallen. Verbindliches Ja und aufgrund einer verbindlichen Hingabe gibt sich uns auch der Herr und zögert keine Sekunde und schenkt uns seinen Geist als den edlen Führer. Auf Jesus ruhte er von Anfang an in seiner ganzen Fülle, von Anfang seiner Wirksamkeit an, Lukas 4. In der ganzen Fülle ruhte der Geist auf ihm, alle sieben Flammen des Leuchters brannten, bei uns ist das wachstümlich. Darüber morgen früh mehr unter der Thematik Empfang und Mehrung des Heiligen Geistes am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Morgen Vormittag sind Sie herzlich eingeladen. Machen wir dann damit weiter. Empfang und Mehrung dieses Gottesgeistes. Es ist also ein siebenfacher Geist, in der Mitte der Geist des Herrn, dann stellen Sie sich den doppelten Leuchterarm vor, von innen nach außen gehend, Geist der Weisheit und des Verstandes, Geist des Rates und der Kraft, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das gehört jeweils zusammen. Arthur Muhl hat gesagt, auf der einen Seite haben wir die Theorie und auf der anderen Seite haben wir die Praxis. Weisheit, Rat, Erkenntnis, Theorie, Verstand, Kraft, Furcht des Herrn. Das gilt dann der Praxis. Weisheit und Verstand. Was nützt mich eine Menge Weisheit, wenn ich keinen Verstand habe, damit recht umzugehen? Wichtig für alle, die von einer Uni herkommen und haben da gerade ihre Examen wunderbar bestanden und werden nun als Arzt oder Pfarrer auf die Menschheit losgelassen. Was nützt dich eine Menge Weisheit, Einser in den Examina, wenn du nun nicht die Gnade hast, mit all dem Verstand richtig umzugehen, bei den Patienten, bei den Hörern in der Kirche und so weiter? Rat und Kraft. Was nützt mich ein guter Rat, wenn ich nicht die Kraft habe, ihn hinauszuführen? Erkenntnis und Furcht des Herrn, daran haben sich schon manche gestoßen, dass bei dem siebenfachen Heiligen Geist am Ende gar noch von der Furcht die Rede ist. Furcht hat doch nichts zu suchen in der Liebe. Ja, das steht auch mal geschrieben, aber es gibt zweierlei Furcht. Es gibt die heilsame, gute Ehrfurcht. Wunderbar, wenn die da ist in einer Ehe, in einer Gemeinde. Und es gibt natürlich eine zitternde, zappelnde Höllenangst, die ist wirklich nicht gemeint, dass wir vor Gott ständig Angst haben müssen. Aber die Ehrfurcht vor Gott und auch in der Gemeinde braucht es diesen Geist der Furcht, dringend, sehr wichtig. Bei uns Brüdern, die wir uns so leicht herumstreiten über theologische Fragen, Geist der Ehrfurcht und der gegenseitigen Demut, ganz wichtig, in einer Ehe, ganz wichtig. Zweitens. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gerichts und ein Geist der Gnade. Ein Geist des Gerichts und ein Geist des Vertilgens. Elberfelder Bibel, Jesaja 4, Vers 4. Geist des Gerichts und Geist des Vertilgens. Er ist aber auch ein Geist der Gnade und des Flehens. Zacharja 12, Vers 10. Geist des Gerichts und Geist der Gnade. So wie ja auch von Gott selber geschrieben steht, er ist der Gott, ein Gott des Gerichts. Jesaja 30, Vers 18 wörtlich, alte Elberfelder Bibel. Gott ist ein Gott des Gerichts und Gott ist ein Gott aller Gnade. 1. Petri 5, Vers 10. Wir müssen immer in der Spannung bleiben und die Verkündiger müssen immer in der Spannung bleiben von Gnade und Gericht. Die Spannung zwischen Gnade und Gericht wird bleiben, bis Gott einmal alles in allen ist. 1. Korinther 15, 28. Dann herrscht allein die reine Liebe. Aber solange noch etwas zu richten ist und noch nicht alles zurechtgebracht ist, solange bleiben wir in der Spannung von Gericht und Gnade. Wie lange dauert es noch? Äonen, bis Gott alles zurechtgebracht hat. Denken wir ganz ehrlich an uns selber. Da ist noch vieles zurechtzubringen. Denken wir an die Gemeinde Gottes, sehr viel zurechtzubringen. Denken wir an Israel, sehr viel in Ordnung und zurechtzubringen. Denken wir an die Völkerwelt, an die gesamte Schöpfung, an das ganze All. Der Geist Gottes hat noch viel Arbeit und da will er uns als Mitarbeiter einsetzen. Die Spannung zwischen Gericht und Gnade wird bleiben, bis Gott alles in allen ist. Wo Gott Gnade erweist, da richtet er auch. Aber richten heißt nicht kaputt machen oder quälen, sondern richten heißt zurechtbringen. Es kann aber auch schmerzlich sein. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein, und wenn es noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Das Lied findet sich ja wohl auch in unserem Liederbuch 738, Vers 2. Das kann schmerzlich sein, aber wohl dem, der sich's gefallen lässt, wenn der Geist auch richtet. Er ist ja auch Feuer und er kam an Pfingsten in Gestalt feuriger Zungen auf die Jüngergemeinde. Auf Jesus musste er so nicht kommen, da gab es nichts Sündhaftes auszubrennen. Auf ihn kam er in Gestalt der Taube. Geist des Gerichts und Geist des Vertilgens, Jesaja 4, Vers 4, Geist der Gnade und des Flehens, Zacharja 12, Vers 10. Wo Gott Gnade erweist, da richtet er auch. Und wo Gott richtet, hat er immer auch gnädige Zurechtbringungsabsichten. Bleiben wir in der Spannung von Gericht und Gnade. Die Verkündiger sollten nie eines ohne das andere verkündigen. Und ich sage immer wieder, es gibt zwei Karikaturen. in sehr vielen Köpfen sitzt ein falsches Gottesbild. Da gibt es zwei völlig falsche Gottesbilder, zwei Extreme. Das eine ist der liebe Gott, ach, der ist immer lieb und immer freundlich. Heute gibt es so manche Verkündigung in Kirchen und Freikirchen. Meine Frau hat mir es erst neulich wieder bestätigt, als sie irgendein Prediger irgendwo gehört hat. Tja, der hat nur von dem lieben Gott und dem lieben Herrn geredet. Und er hat sogar gesagt, jener Prediger, er könne sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Jesus, der so gehorsam zum Kreuz ging und gewaltlos, dass der einmal als Richter wiederkäme. Nein, das könne er sich nicht vorstellen. Ja, zwar ging Jesus seinen Weg gewaltlos zum Kreuz, das hing aber zusammen mit dem Auftrag und der Rolle, die er da zu spielen hatte, als Lamm Gottes. Aber er hat eben andere Ämter, Jesus hat viele Ämter, er ist der König, er ist der Richter, er ist der Feldherr, er ist der gute Hirte, er hat viele Ämter. Als Lamm ging er seinen Weg gewaltlos, aber er arbeitet auch gelegentlich mit Gewalt, denn anders kann doch der gegenwärtigen Völkerwelt nicht geholfen werden. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit, steht in Jesaja 26. Sogar Gott kommt nicht zurecht mit dem gegenwärtigen Ex-Jugoslawien, mit den auseinanderfallenden Gussrepubliken, mit all der Empörung in der Völkerwelt da und da und da, Ruanda und überall, wo es losgeht. Gott kommt mit dieser Völkerwelt, sogar der allmächtige Gott kommt mit dieser Völkerwelt mit lieben Worten allein nicht zurecht. Da braucht es Gericht und es wird noch viel Gericht kommen. Und gerade weil sich die Endzeitgerichte in unserer Welt ankündigen, weil wir immer wieder hören werden, da sind Hunderttausende vom Tode bedroht durch Krieg und Hunger und das wird sich noch steigern, muss ich leider sagen. Gerade weil es so ist, meine ich, haben wir eine wichtige Botschaft, auch von der Langensteinbacher Höhe und von der CA aus, indem wir immer wieder darauf hinweisen, Gericht ist bei Gott nicht das Letzte. Die ganze Völkerwelt, die muss durch Gericht gehen. Meine Frau hat neulich gesagt, aber da hat sie wohl recht mit dieser scherzhaften Bemerkung, ich glaube bloß die Alphasöhner reden noch von Gericht. Wir können uns das leisten, entschuldigen Sie diesen ungeschützten Satz, der ist theologisch sehr ungeschützt. Wir können von den Gerichten Gottes reden. Viele drücken sich um die Thematik herum und dabei ist sie heute so aktuell wie nichts anderes. Viele drücken sich um die Thematik der Gerichte Gottes und es wimmelt von Gericht um uns und um uns herum, überall an allen Ecken und Kanten. Was hören Sie denn in den Nachrichten anders als Gerichte Gottes? Fast nichts mehr. Und dabei reden da viele Prediger nur dann von dem freundlichen, lieben Gott. Der will, dass es uns gut geht, was? Das ist ein falsches Gottesbild. Er arbeitet durch Gericht. Aber die andere Karikatur ist die von dem Quäler oder gar endlosen Quäler, der in die Hölle steckt und nie wieder heraus. Es gibt allerdings die Rede von der ewigen Pein und vom Rauch ihrer Qual, der aufsteigt. Offenbarung 14, der aufsteigt in die Zeitalter, der Rauch ihrer Qual. Und Matthäus 25, 46, sie gehen hin in die ewige Pein. Da habe ich mir dann mal meine drei dicken griechisch-deutschen Wörterbücher genommen, die ich zu Hause habe, und habe mir die Begriffe Pein und Qual etwas genauer angesehen. Und siehe da, da kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Da ist Gott gar nicht dieser Quäler. Da handelt es nicht um sinnlose Quälerei, wie manche meinen, und das noch endlos, was? Sondern wenn man diese Worte Kolasis und Basanos sich ansieht, dann haben die im Profangriechisch eine durchaus zweckvolle, gute Bedeutung. Kolasis, Pein. Matthäus 25, 46 ist Erziehung, Züchtigung, Zwecksbesserung, steht in ganz neutralen Wörterbüchern, die nicht infiziert sind von Allversöhnungslehre. Da steht in ganz neutralen Wörterbüchern Erziehung, Zwecksbesserung, Züchtigung. Sie gehen hin in die äonenlange Erziehung, Zwecksbesserung. Das wäre eine angemessene Übersetzung von Matthäus 25, 46. Nicht wahr? Jetzt klingt es schon anders. Und jene Rauch ihrer Qual, auch Basanos, das ist die Echtheitsprobe, etwa bei Metallen im Profangriechisch Prüfung, kann auch die Bedeutung annehmen von einem peinigenden Verhör. Aber sogar ein peinigendes Verhör vor Gericht ist doch keine Quälerei, sondern soll der Wahrheitsfindung dienen. Also Verhör und Echtheitsprobe, Das ist der Sinn. Ich habe es in zwei meiner Bücher ausführlich hingeschrieben, in dem Buch Versöhnung des Alls Gottes Wille. Da steht es ausführlich, was ich eben nur kurz sagte, über Basanos und Kolassis, über Pein und Qual und auch in dem Buch über die Offenbarung durch Gottes Gericht zum Gottesreich als Exkurs zu Offenbarung 14. Ich sage das ja nicht, um ein Steckenpferd zu reiten, sondern weil ich wirklich warnen möchte vor einem falschen Gottesbild. Es gibt schreckliche Auslegungen des Buches der Offenbarung. Da ist dann die Rede von den Katastrophen, auch ökologischer Art, die sich heute schon ankündigen, bei den Siegel- und Posaunen- und Zornschalengerichten der Offenbarung. Und hinten nach kommt dann noch für die allermeisten der Menschen die Qual und die Hölle und das Endlos. Solches Buch kann man doch nicht lesen. Da könnte man ja nur heulen und weinen. Ich habe versucht, diesen Fehler zu vermeiden und doch mal biblisch zu deuten. Und auch vom Sprachgebrauch, was Pein und Qual sind. Pein und Qual im Profangriechisch etwas Nützliches und der Zurechtbringung und Wahrheitsfindung Dienliches. Natürlich in der Bibel, im Buch der Liebe Gottes, da wird es nur als endlose Quälerei verstanden. Meinen Sie, das sei das richtige Verständnis? Auf keinen Fall eine entsetzliche Karikatur von Gott. Also er ist weder der freundliche, liebe Gott, der dafür zu sorgen hat, dass unser Wohlstand nie gemindert wird, sonst schreien wir, wie kann Gott das zulassen, noch ist er der Quäler. Ich sagte mal einem Prediger, Gott ist doch nicht der endlose Quäler. Und der Pastor antwortete mir mit Recht, er ist überhaupt kein Quäler. Ja, das stimmt, er ist überhaupt kein Quäler. Er ist harte, züchtigende Liebe, harte, züchtigende Liebe. Und das äonenlang im Gericht. Wir dürfen die Gerichte Gottes nicht verschweigen. Äonenlange Züchtigung, da ist es doch besser. Wir sagen heute ja und nehmen das Angebot seiner Gnade an und sind heute schon erlöste, freudige Menschen. Drittens, der Heilige Geist ist auch ein Geist des Glaubens, so sagt es Paulus einmal. 2. Korinther 4, Vers 13. Der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. So hatten wir es ja vorhin auch gesungen in dem Lied 342. Geist des Glaubens, Geist der Stärke. Und da denke ich immer an einen Gottesmann Alten Testaments und das ist der Hiskia. Und es tat mir ein bisschen leid, dass leider der liebe Spitter nicht auch dem Hiskia da einen Vers gewidmet hat. Vielleicht hat er es in der Urfassung getan, die Lieder sind manchmal verkürzt in den Liederbüchern. Und der Heinz Schumacher dachte vor Jahren, also dem Hiskia müssen wir auch noch einen Vers widmen. Und in meinem Liederbuch steht es jedenfalls, gib du uns Hiskias frohen Mut, dem Feind zu widerstehen, mag der Feind auch wütend drohen, Gott hat längst den Sieg ersehen, für die Seinen, die ihm trauen, mitten in der höchsten Not, seine Retter macht sie schauen, aus Verderben, Angst und Tod. So, da wollen wir auch dem Hiskia Gerechtigkeit widerfahren lassen. Denn er war wirklich ein Mann, der von diesem Geist des Glaubens tief erfüllt und durchdrungen war. Da denke ich an Jesaja 36 und an Jesaja 37. Jesaja 36 wäre eine Bibelstunde für sich, die will ich jetzt nicht halten. Jesaja 36 haben wir die wütenden Angriffe des Assyrerkönigs beziehungsweise seiner Abgesandten gegen den Hiskia, weil er nicht daran denkt zu kapitulieren und Jerusalem ihm zu überlassen kampflos. Und wutentbrannt ruft der Assyrer durch seine Abgesandten. Und da höre ich direkt die Stimme des Feindes, die Stimme des Satans, der sich über nichts so ärgert wie über unser tiefes, unerschütterliches Vertrauen. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust, ruft er wutentbrannt, Jesaja 36, 4 in der wörtlichen Elberfelder Bibel. Sie sollten alle neben ihrer Lutherbibel eine Elberfelder Bibel besitzen. Und dann vielleicht noch weitere, ich habe zu Hause etwa über ein Dutzend. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Und dann versucht er durch verschiedene Argumente, 6 verschiedene Argumente, das Vertrauen zu erschüttern. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Da ärgert sich der Feind, denn er weiß genau, Das ist der Schild nach Epheser 6, an dem alle feurigen Pfeile des Bösen ausgelöscht werden. Nehmet vor allen Dingen den Schild des Glaubens, des unerschütterlichen Vertrauens auf Gott. Epheser 6 steht es ja in der Mitte dieser Waffenrüstung, die uns dort angeboten wird. Nehmet auch überdies alles, ergreife den Schild des Glaubens. Damit können wir auslöschen alle Feuerpfeile. Und dann spricht dieser Hiskia ein wunderbares Gebet in Jesaja 37. Der Assyrerkönig macht seine Sache gründlich. Er gibt's ihm auch noch schriftlich. Er kriegt noch einen Brief vom Assyrerkönig, damit das Vertrauen erschüttert werde. Und was macht er mit diesem Brief? Er geht in die Stille und breitet ihn aus vor dem Herrn. Und dann spricht er ein wunderbares Gebet voll tiefen Vertrauens und spricht eine konkrete Bitte aus. Dann sagt er also, Jesaja 37, 16, Yahweh Zebaot, Jehova der Heerscharen, Herr der Heerscharen, dem alle himmlischen Heerscharen jederzeit verfügbar sind, Gott Israels, der du zwischen den Cherubim thronst, du allein bist es, der Gott ist von allen Königreichen der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Denn der Assyrerkönig hatte ja unter anderem damit argumentiert, dass er sagte, die Götter der Heiden, haben die etwa den Völkern geholfen? Und genauso wenig hilft euch, euer Gott, Volk Israel. Also er hat den Gott Israels, den Schöpfer Himmels und der Erde, auf eine Stufe gestellt mit den Göttern der Heiden. Gott ist aber der Unvergleichliche, wie es immer wieder im Alten Testament betont wird. Jesaja und viele Psalmen betonen es. Er ist der Unvergleichliche. Sicher haben wir ja heute früh auch einen Michael oder eine Michaela in unserer Mitte, vielleicht sogar ein paar. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie aufstehen müssen. Und die wissen hoffentlich, was ihr Name bedeutet. Michael, ein Enkel von mir heißt auch so, ich habe es ihm mal hingeschrieben auf Hebräisch, dann liest man von rechts nach links. Michael, wer, wie, Gott, wer ist wie El? Niemand ist wie El, Gott ist der Unvergleichliche, Einzigartige, das ist die Aussage, die Antwort auf diese rhetorische Frage in dem Namen Michael. Nie dürfen wir ihn auf eine Stufe stellen mit Geschöpfen, nie dürfen wir Jesus auf eine Stufe stellen mit Engeln oder Menschen, Dichtern oder Denkern. Das ist ja auch einer der Tricks des Teufels, das heute auch auf den Schulen und was weiß ich wo überall den jungen Leuten gesagt wird. Also Kant sollte man kennen, Goethe, Schiller, Hegel, doch alles sehr wichtig, Schopenhauer und was weiß ich, griechische Philosophen. Und mit Jesus müsst ihr euch auch mal beschäftigen. Doch, das gehört zur Allgemeinbildung. Also die Bergpredigt ist wirklich gut. Ja, da wird Jesus in einem Atem genannt mit Geschöpfen. Oder wie würdest du reagieren, wenn der jemand sagt, also Jesus ist wirklich großartig. Der ist so gut wie Michael, der Erzengel, und wie Raphael und wie sie alle heißen. Die sieben Thronengel und Uriel und Gabriel, die Engelfürsten. Jesus ist so herrlich wie der Gabriel. Würdest du sagen, ja, da hast du recht. Oder würdest du sagen, nein, stimmt überhaupt nicht. Ein gewaltiger Gegensatz. Jesus steht haushoch über allen Engelmächten. Siehe Hebräer 1. Nie ist er auf eine Stufe zu stellen mit Engelmächten. Und so betet also im Geist des Glaubens und der Stärke dieser Hiskia dieses Gebet in Jesaja 37 und hat ein konkretes Anliegen. Yahweh, neige dein Ohr und höre. Yahweh, ewig Seiender, tu deine Augen auf und sieh. Das ist doch sehr kühn, was? Wenn man zum ewig Seienden sagt, mach doch mal deine Augen auf und sieh, was hier passiert. Vor Jahren sagte mein Jüngster gelegentlich, wenn ich die Brille verlegt hatte und nicht wiederfand und ich irrte da in einem Haus rum, in der Wohnstube, wo ist denn eigentlich meine Brille? Mach doch die Augen auf, da liegt sie doch. Dann habe ich gesagt, du könntest auch ein bisschen freundlicher mit Vati reden. Und so reden Menschen gelegentlich mit Gott. Mach doch die Augen auf oder wach auf, heißt es öfter in den Psalmen. Wach auf, ja, ist denn Gott eingeschlafen? Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Wach auf, mach die Augen auf. Gott nimmt es nicht übel, wenn Menschen so aus tiefer Not zu ihm schreien, wenn es so scheint, als sei er eingeschlafen, wenn es so scheint, als habe er Ohren und Augen verschlossen. Er nimmt es ihnen nicht übel. Er freut sich über solche Gebete, die ganz konkret aus dem Glauben herauskommen, mehr als über unser manchmal so gewohnheitsmäßiges Reden im Gebet. Mach die Augen auf, du, der du Himmel und Erde gemacht hast. Ja, höre alle Worte Sanheribs, der gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Wahrlich, Jehova, die Könige von Assyrien haben alle Nationen und ihr Land verwüstet, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie zerstört. Und nun, ewig Seiender, unser Gott, rette uns von seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein der ewig Seiende und Wandelbare, Yahweh Jehova, bist. Das hat Gott auch umgehend erhört, und von seinen vielen himmlischen Heerscharen hat er nicht 10.000 geschickt, sondern einen einzigen, und er schlug 185.000 im Lager des Assyrers. Viertens und letztens, wir haben gehört, der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist. Zweitens, er ist ein Geist des Gerichts und der Gnade. Warnung vor einem falschen Gottesbild. Drittens, der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. Siehe Hiskia und andere Glaubensmänner Alten Testamentens. Viertens, der Heilige Geist hat zwei wunderbare Namen in den Abschiedsreden Jesu. Die finden wir bekanntlich in Johannes 14 bis 16. Da hat er zwei spezielle Namen. Geist der Wahrheit und Paraklet. Geist der Wahrheit und Paraklet. Ich lese mal einige Verse aus den Abschiedsreden, die so voller Trost und so kostbar sind, die Abschiedsreden Jesu in Johannes 14 bis 16. Johannes 14, 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Parakleten geben. Das Wort werde ich gleich erklären. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Geist der Wahrheit heißt nicht nur, dass dieser Heilige Geist keine Lügen redet. Der Gegensatz zu Wahrheit ist nicht nur Lüge, sondern auch Irrtum, Schein und Schatten. Also der Heilige Geist bringt die göttliche Wesenhaftigkeit, bringt die göttliche Wirklichkeit in unser Leben. Und so möchte ich mal übersetzen, der Geist der Wahrheit ist der Geist der Gotteswirklichkeit, der die Gotteswirklichkeit existenziell ganz konkret in unser Herz und Leben bringt, sodass Jesus in uns lebt. Johannes 14, 26. Johannes 14, 26. Der Paraklet aber, Luther hat übersetzt, der Tröster, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dieser Geist war es ja dann auch, der den Aposteln die Feder geführt hat, als sie dann ihre Briefe niederschrieben, und den Evangelisten, als sie über Jesus berichteten. Der Heilige Geist wird euch lehren und erinnern. Die haben ja schließlich nicht da gesessen, die Evangelisten, der Matthäus und Lukas, und hatten da ihre Tonbänder laufen, und dann haben sie ihre Evangelien geschrieben. Ja, woher hatten sie es dann? Der Unglaube spottet, die haben sich das irgendwie ausgedacht oder zurechtgelegt oder wie oder was, Gemeindebildung und was man da alles redet. Der Geist hat das Amt des Lehrens und Erinnerns. Er hat ihnen die Feder geführt, sodass wir zuverlässige Berichte über Jesus und seine Worte haben in dem ganzen Neuen Testament. Und dann noch 15,26 im Johannesevangelium. 15,26. Ein rechtes Wort der Trinität. Wenn aber der Tröster, Sachwalter, der Paraklet gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Gotteswirklichkeit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Vater, Sohn, Geist, Vater, Sohn, Geist. Und dann schließlich Kapitel 16, Vers 7 und Vers 13. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen, sagt die Elberfelder Bibel. Und Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Gotteswirklichkeit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Geistesleitung, Geistesführung, nicht nur äußerlich im Alltag, sondern im Gebet und hinein ins Wort. Also der Heilige Geist ist einerseits der Geist der Wahrheit, der Geist der Gotteswirklichkeit, der die Gotteswirklichkeit in unser Leben hinüber transportiert. Und er ist auf der anderen Seite der Paraklet. Es gibt ein entsprechendes Wort im Hebräischen für Tröster, der Menachem. Welcher israelische Ministerpräsident hieß so? Der Begin, Menachem Begin. Menachem ist ein altsynagogaler Messiasname, der sich zum Beispiel findet im Urtext von Jesaja 51, Vers 12. Menachem, der Tröster. Begin war noch nicht der wahre Tröster seines Volkes. Er braucht selber Trost, er zog sich verbittert zurück am Ende. Der wahre Tröster ist eben der Messias und sein Geist. Und Menachem hat seine Entsprechung in Parakletos, der Paraklet, der Tröster, der Ermunterer, der Ermahner oder auch der Helfer, der Beistand, der zur Unterstützung herbeigerufene, der Rechtsbeistand, der Anwalt. Also Paraklet hat eine Fülle von Bedeutungen. Der Beistand, sagt die Elberfelder in der revidierten Ausgabe, Beistand, Helfer, Rechtsbeistand, er macht unsere Sache zu der Seinen. Und Jesus sagt also in Johannes 14, Vers 16, dass er den Vater bitten wird und er wird euch einen anderen Parakleten geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen Parakleten. Bis dahin war Jesus der Paraklet, der Ermunterer, der Ermahner, der Tröster, der Anwalt der Seinen. Und der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, ich sagte es schon mal in diesen Tagen, der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft ist leider nicht der Papst in Rom. Entschuldigung, wer vielleicht das nicht als schön empfindet, diese Aussage, ist nicht der Papst in Rom, sondern seine Majestät, der Heilige Geist. Das ist der Stellvertreter, das ist der andere Paraklet, der jetzt die Rolle der Ermunterung, des Trostes, des Beistandes und einen Helfer und Beistand brauchen wir ja, für die Seinen übernimmt, bis er persönlich wieder als unser Zusprechender bei uns ist, als unser Tröster, Ermahner, Ermunterer. Und so möge der Herr uns durch diesen Geist führen und so möge der Herr uns durch diesen Geist leiten. Ich lese nochmal zum Schluss Johannes 15, 26 und Johannes 14, 16 und 17. Mögen sich solche Worte uns tief einprägen. Wenn aber der Helfer, der Beistand, der Anwalt, der Tröster gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Gotteswirklichkeit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Das gilt in erster Linie mal für die Gläubigen aus Israel, gilt aber genauso für uns, denn der Heilige Geist kam nicht nur auf Israel nach Apostelgeschichte 2, sondern er kam dann ja auch für die Nationen, beginnend mit Apostelgeschichte 10, so gilt uns das voll und ganz. Und ebenso 14, Vers 16 und 17, und ich werde den Vater bitten und er wird euch, in Klammern an meiner Stadt, der ich nun von euch gehe, gen Himmel fahre nach Kreuzestod und Auferstehung, einen anderen Parakleten geben, in euer Herz hinein zur bleibenden Innewohnung, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den Geist der Gotteswirklichkeit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Welch köstliche Zusicherung. Amen.
Wir wollen beten.